Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der PBM Kapitalansage. Mein Name ist Benita Rathjen.
Und ich bin Lennart Klintwort. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben.
Ja, es ist ein paar Wochen her seit der letzten Folge, aber die Branche steht natürlich nicht still. Bei Donner und Reusche gibt es beispielsweise gleich einen Doppelschlag zu vermelden.
Außerdem sprechen wir über Capitel, die für ihre Hamburger Niederlassung 3 ehemalige Commerzbank-Mitarbeiter holen. Wir schauen uns 2 spannende Studien zu Family Offices an und im Hauptteil hast du uns was mitgebracht.
Nämlich ein Interview mit Ralf Lochmüller, Gründer und CEO von Lupus Alpha. Wir haben zum 25. Jubiläum des Asset Managers über das Erfolgsrezept, den demografischen Wandel und die Unabhängigkeit des Hauses gesprochen.
Klingt nach einem vollen Programm, dann legen wir doch direkt los mit den News. Bei der Privatbank Donner & Reuschel war in den vergangenen Tagen einiges los.
Das ist ja eher untertrieben, Lennart. Ein neuer Gesamtverantwortlicher im Private Banking und ein neues Team für den Standort München. Da ist gerade ordentlich Musik drin.
Doppelpaukenschlag, würde jetzt vielleicht ein hochgeschätzter ehemaliger Kollege sagen. Aber mal ganz von vorne. Julian Rautenberg ist der neue starke Mann bei Donner & Reuschel, übernimmt zum 1. Januar 2026 die Gesamtverantwortung für die Bereiche Private Banking und Unternehmenskunden, wie das Private Banking Magazin exklusiv erfuhr. Wir bekennen uns klar zum Wachstum im Private Banking und werden unsere Wettbewerbsfähigkeit im deutschen Markt weiter ausbauen, sagte er. Und Tage später wurden mit dem neuen Team in München Worte zu Taten umgemünzt.
Jetzt ist meine erste brennende Frage. Wer ist Julian Rautenberg?
In der Branche ist Rautenberg natürlich kein Unbekannter. Er war schon vor der Fusion 2010 bei Reuschel tätig, nämlich seit 2008. Verantwortete zuletzt dann bei Donner & Reuschel das Private Banking und hatte auch mit Unternehmenskunden im Süden zu tun. Zu seinen bislang 80 Mitarbeitern gehörten auch die der bundesweit aktiven Immobilienmaklertochter Donner & Reuschel Finanzservice, bei der er als Vorsitzender des Verwaltungsrats fungierte. Jetzt hat er 200 Mitarbeiter. Im Zusammenspiel zwischen Relationship Managern und den Spezialisten für jede Assetklasse entwickeln wir zentral unter der Leitung von Julian Rautenberg die jeweils passende Lösung für unsere Kunden, teilte Horst Schmidt mit, der seit September 2024 die Privatbank führt. Er ergänzt, im Kerngeschäftsfeld Private Banking und Unternehmenskunden fokussieren wir uns auf die Heimatmärkte Hamburg und München sowie in weiteren Regionen auf die 3 großen Assetklassen, liquide Assets, privat gehaltene Unternehmen und Immobilien. Rautenberg kenne das Bankhaus gut und stehe laut Schmidt für die persönliche Handschrift von Donner und Reuschel sowie die systematische Weiterentwicklung des Bankhauses.
Kommen wir zu meiner zweiten brennenden Frage. Was genau hat es mit dem Team in München auf sich?
Mit Michael Kolozai und Christian Siebert kommen 2 Teamleiter zu Donner & Reuschel. Dazu wechseln die Berater Sebastian Boots, Florian Menner und Luis Bernhard zur Privatbank nach München. Im vergangenen April bereits gehörten die 5 zu den insgesamt 9 Personalien, welche die Hypovereinsbank verlassen hatten. Bei der Hypovereinsbank wiederum sind die dadurch frei gewordenen Stellen übrigens längst wieder besetzt, was wir exklusiv im Juli berichtet haben.
Der Vermögensverwalter Capitel baut seine Hamburger Niederlassung aus und hat dafür 3 ehemalige Commerzbank-Mitarbeiter gewonnen.
Wer genau wechselt denn da?
Jan Buchholz und Daniela Sierks übernehmen die Rollen als Seniorberater. Lena Reimers ergänzt das Team als Assistenz. Von Hamburg aus betreuen die 3 Kunden in Schleswig-Holstein und Hamburg.
Buchholz war doch bei der Commerzbank in einer Führungsposition, oder?
Genau, er war seit Oktober 2022 Regionsleiter für Hamburg und Schleswig-Holstein. Insgesamt war er gut 19 Jahre bei der Commerzbank, davor knapp 10 Jahre bei der Sparkasse, zuletzt als Leiter des Immobilienzentrums. Er sagt, er habe sich für einen Weg entschieden, der ihm mehr unternehmerische Gestaltungsfreiheit gibt.
Und Daniela Sierks?
Die war über 25 Jahre bei der Commerzbank in der Betreuung vermögender Kunden tätig. Seit Oktober 2022 arbeitete sie als Vice President im Wealth Management und Private Banking in Schleswig-Holstein. Sie sagt, dass die Regulierungen und ständigen Neuausrichtungen in einer klassischen Bank für sie zunehmend schwieriger wurden.
Das ist ja nicht der erste Wechsel von der Commerzbank zur Capitel in diesem Jahr.
Richtig, im Juli fing bereits Gerrit Weber als Leiterstab bei dem Frankfurter Vermögensverwalter an. Die Stelle wurde neu geschaffen, um den Vorstand in zentralen Fragestellungen zu unterstützen. Weber war vorher in diversen Positionen bei der Commerzbank tätig, baute unter anderem im Wealth Management das Beratungsgeschäft mit auf.
Benita, du hast dir in den vergangenen Tagen auch 2 aktuelle Studien zu Family Offices angeschaut. Was ist da Spannendes dabei herausgekommen?
Genau, zwei Studien, die sich gut ergänzen, finde ich. Die eine kommt von der Deutschen Bank Wealth Management, die andere ist das Family Barometer von Julius Baer und PwC. Und beide zeigen, bei Family Offices tut sich gerade einiges.
Fangen wir mal mit der Deutschen Bank an. Worum ging es da genau?
Um ein Thema, das in Deutschland eigentlich tabu war: Fremdkapital. Die Studie zeigt, dass 51% der deutschen Family Offices kein Fremdkapital nutzen. Deutschland ist damit Schlusslicht. In Hongkong sehen dagegen 75% Fremdkapital als strategisch wichtig an.
Das klingt nach einem ziemlich deutschen Phänomen, aber ändert sich das jetzt gerade wirklich?
Ja, du triffst mit dieser Annahme schon fast den Nagel auf den Kopf. Es gibt einen klaren Generationswechsel. Jüngere Family Offices nutzen Kredite gezielt, etwa für Kapitalabrufe bei Private Equity Investments, für Umschichtung im Portfolio und für Investitionen in illiquide Anlagen. Die neue Generation will damit höhere Renditen generieren und flexibler bleiben.
Also ein strategischer Ansatz. Und wofür wird das Fremdkapital dann konkret eingesetzt?
74% derjenigen, die in den letzten 12 Monaten mehr Fremdkapital aufnahmen, taten dies für Immobilien. Beispielsweise, um ein Gebäude jetzt mit deutlichem Abschlag kaufen zu können, um dann darauf zu setzen, dass der Preis in 15 Jahren steigt. Das passt zu der langfristigen Perspektive, die Family Offices haben.
Das macht Sinn. Und was zeigt die Julius Baer Studie?
Die bestätigt diesen langfristigen Fokus ebenfalls. Für das Family Barometer wurden knapp 2500 Experten befragt. Und erstmals rangiert, ein Vermächtnis zu bauen unter den Top 3 Familienthemen. Also das ist denen jetzt irgendwie ganz wichtig. Es geht nicht mehr nur um Nachfolgeplanung im klassischen Sinne. Familien kodifizieren ihre Werte in Familienverfassung und Mentoring-Programmen und wollen so die folgende Generation vorbereiten und wirklich was hinterlassen.
Und welche Herausforderungen sehen die Familienoberhäupter, sage ich jetzt mal, dabei?
Also ganz oben steht für Family Offices allgemein die Steueroptimierung in mehreren Ländern. Das ist mit 50,1% eine der häufigsten Antworten, weil sie halt viel grenzübergreifend machen. Dazu passt dann auch gefolgt die grenzüberschreitende Nachfolgeplanung mit 37,1%. Denn mehr als 80% der ultravermögenden Familien haben Mitglieder in mehreren Ländern.
Und wie reagieren die dann auf die geopolitischen Unsicherheiten?
Ja, diese durch entsprechende Streuung in der Allokation abzufedern, steht mit 52,6% an der Spitze der Investmentthemen. Besonders in Europa hat sich die Prioritätenliste verschoben. Politische Stabilität rangiert als zweitwichtigstes gesellschaftliches Thema. Regionale Konflikte und demokratische Erosion beunruhigen die Familien.
Wir kommen zum Hauptteil dieser Folge. Du, liebe Benita, hast ja mit Ralf Lochmüller von Lupus Alpha gesprochen. Das Haus feiert gerade sein 25-jähriges Jubiläum.
Genau, und dazu gab es wirklich ein sehr offenes und spannendes Gespräch. Lochmüller ist einer der 5 Gründer von Lupus Alpha und leitet den Asset Manager seit der Gründung. 25 Jahre sind ja eine beachtliche Zeit, gerade in einer Branche, die so viele Krisen durchgemacht hat.
Wie hat er denn auf dieses Vierteljahrhundert zurückgeblickt?
Mit einer Mischung aus Freude und Dankbarkeit, wie er sagt. Freude darüber, dass aus den ursprünglich 19 Kolleginnen und Kollegen heute 100 Mitarbeiter geworden sind. Und dankbar ist er vor allem dafür, dass Lupus Alpha all die Kapriolen an den Kapitalmärkten meistern konnte.
Und die Liste an Kapriolen ist ja wirklich lang. Dotcom-Blase, Finanzkrise, Eurokrise, Corona, Zinswende. Aber lass uns mal zurück an den Anfang gehen. Wie war denn die Ausgangssituation bei der Gründung vor 25 Jahren?
Lochmüller beschreibt das sehr ehrlich. Der Markt war eigentlich schon verteilt. Es gab große deutsche Anbieter und ausländische Häuser mit hohem Momentum. Für Lupus Alpha war deshalb von Anfang an klar, dass Differenzierung nur über Spezialisierung funktionieren kann.
Also gezielt in Nischen gehen, mit welchen Strategien sind Sie denn dann gestartet?
Angefangen haben Sie mit Small Caps. Später kamen dann Derivate-Strategien dazu, verbriefte Unternehmenskredite, also CLOs, und seit 2017 auch Wandelanleihen. Aus dem einen Produktanbieter ist dadurch über die Jahre ein Multispezialist geworden, wie sie sich selbst nennen. Und jetzt haben sie halt heute 6 Strategien.
Wie strukturiert läuft denn heute die Produktentwicklung ab?
Es gibt ein eigenes Produktentwicklungskomitee mit einem klar definierten Prozess. Zum einen den strategischen Teil, wo Kundenbedürfnisse identifiziert werden. Und die Kunden werden auch aktiv einbezogen. Aber manchmal geht es auch um opportunistische Entscheidungen.
Opportunistisch klingt ein bisschen spannend. Hat er da ein Beispiel genannt?
Ja, genau. Dafür gab es ein konkretes Beispiel. Vor 10 Jahren hat Lupus Alpha ein 4-köpfiges CLO-Team mit jahrzehntelanger Erfahrung an Bord genommen. Und das war kein Ergebnis eines langen Strategieprozesses, sondern ergab sich über das Netzwerk. Das Know-how, was das Team mitgebracht hat, konnten sie selbst in-house nicht entwickeln. Also war das dann der richtige Weg und heute verantwortet das Team über 4,5 Milliarden Euro an Kundengeldern in CLOs.
Lupus Alpha hat ja einen sehr großen Fokus auf die betriebliche Altersvorsorge. 80% der institutionellen Kunden kommen aus diesem Bereich. Warum diese Konzentration?
Das habe ich auch gefragt. Lochmüller sieht es als natürliches Wachstumsfeld. Die Kunden sind die großen Kapitalsammelstellen der betrieblichen Altersversorgung, also Pensionskassen, Versorgungswerke und so weiter. Aber er hat auch ein größeres Problem sehr deutlich angesprochen.
Welches meinst du?
Die demografische Entwicklung. Lochmüller nennt da konkrete Zahlen. Ende der 50er Jahre kamen auf einen Rentner 6 Beitragszahler. 2050 werden es nur noch 1,3 Zahler sein. Dieser demografische Wandel ist seit 60 Jahren bekannt, aber gehandelt wurde nicht. Von der gesetzlichen Rente sei nichts Vernünftiges zu erwarten. Deshalb müsse die betriebliche Altersvorsorge massiv ausgebaut werden.
Das klingt sehr gut nachvollziehbar und verständlich. Ein anderes Thema, das gerade die ganze Branche umtreibt, ist die Konsolidierungswelle. Wie will Lupus Alpha eigenständig bleiben?
Da war Lochmüller sehr klar. Die Unabhängigkeit sei die Basis von allem. Er hat Lupus Alpha mit 4 Partnern gegründet, nachdem sie von dem Asset Manager Invesco kam. Unabhängigkeit und Eigenständigkeit sind für sie nicht verhandelbar. Angebote von Private Equity, einen Spezialisten wie Lupus Alpha zu kaufen, waren für sie nie eine Option.
Das ist in der heutigen Zeit schon eher eine Seltenheit, aber wie begegnet Lupus Alpha auf der anderen Seite dem sogenannten War of Talents beim Nachwuchs?
Lochmüller hat da 3 konkrete Ansätze genannt. Erstens, man vertrete eine Branche, für die man ohne schlechtes Gewissen arbeiten könne. Sie sind verantwortlich für die Rentengelder von morgen. Und das Thema Purpose erleichtere bei der jüngeren Generation die Personalsuche. Zweitens verknüpfen sie sich mit Universitäten und haben ein Netzwerksystem über Praktikanten aufgebaut. Und drittens geben sie jungen Talenten früh Freiheiten und Verantwortung. Flache Hierarchien als Vorteil gegenüber größeren Häusern. Vorteile sieht er übrigens auch bei künstlicher Intelligenz. Da gibt es schon konkrete Anwendungen bei Lupus Alpha in Form einer Wissensdatenbank, KI-gestützte Datenanalysen und Volatilitätsschätzung.
Aber wird die KI den Fondsmanager ersetzen? Das ist ja eine der großen Fragen.
Das glaubt Lochmüller nicht. Seine Begründung fand ich sehr einleuchtend. KI ist gut bei Mustererkennung, aber die Kapitalmärkte sind ein System aus Chaos, menschlichem Handeln und Emotionen. Das alleine über KI zu prognostizieren, wird nicht möglich sein.
Mhm. Ihr habt ja sicher noch über weitere Themen gesprochen, Kryptoassets, Endowment-Ansätze und so weiter.
Ja, genau. Das Gespräch war wirklich sehr umfassend. Eine Sache, die ich hier noch erwähnen möchte, ist, wie spannend Lochmüller über David Swensen erzählt hat, den ehemaligen CIO der Yale Foundation, den er auf eine Stufe mit Warren Buffett stellt. Also viele kennen Swensen selbst in der Branche. Ja, nicht unbedingt. Aber bei Lochmüller hat er auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen mit seinem Investmentansatz. Das vollständige Interview mit Ralf Lochmüller können alle Hörerinnen und Hörer übrigens online bei uns nachlesen. Da geht es dann auch noch um die Veränderungen bei den Kundenbedürfnissen, um regulatorische Herausforderungen und einiges mehr. Den Link packen wir wie immer in die Shownotes.
Und apropos Shownotes. Dort gibt es natürlich nicht nur das Lupus Alpha Interview, sondern alle Links zu den News aus der heutigen Folge zum Nachlesen.
Wenn Sie Fragen, Feedback oder Themenvorschläge haben, dann melden Sie sich doch gern bei uns, beispielsweise per Mail an redaktion@private-banking-magazin.de oder persönlich bei uns über LinkedIn.
Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Episode und verabschieden uns mit Tschüss aus Hamburg.
Wie investieren institutionelle Anleger heute in private Märkte? Antworten darauf gibt die 2. Staffel des Podcasts Perspektiven in Private Markets von Cambridge Associates. Moderator Alex Kuriat, Büroleiter in München, spricht mit führenden Expertinnen und Experten über das VC-Ecosystem in Deutschland, Impact Investing und die Rolle von Family Offices. Erfahren Sie, welche Strategien in Private Equity, Private Credit, Infrastruktur und Secondaries den Unterschied machen und wie Cambridge Associates mit über 50 Jahren Erfahrung institutionelle Investoren weltweit begleitet. Hören Sie mal rein auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder unter cambridgeassociates.com/perspektiven.